das bei der ZIT ist einfach so, man überlegt sich wirklich gezielt, wie können wir es anders machen? Wie können wir es besser machen? Wie können wir es leichter machen auch? Und wie können wir vor allem unsere Leute, soweit unsere Mitarbeiter, so weit wie möglich frei halten von diesem klassischen Behördentum, damit sie wirklich ganz frei ihre Arbeit machen können. Und das ist also auch tatsächlich etwas, was ich selber auch merke in meiner Tätigkeit, dass diese Freiheitsgrade einfach sehr, sehr toll sind.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Karriere-Podcasts Career to Go von Study Drive. Mein Name ist Constanze Marie Teschner. Heute darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen, Tassilo Singer, den Chief Information Security Officer der CITES, der zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Tassilo ist ein echter Experte, wenn es um Cybersecurity und die Herausforderungen der digitalen Welt geht. In dieser Folge wird er uns einen Einblick in seine Arbeit bei CITES geben, darüber sprechen, wie die Behörde hilft, Deutschland sicherer zu machen und welche Rolle innovative Technologien dabei spielen. Herzlich willkommen, Tassilo.
Wunderschönen guten Tag, Constanze. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, was alles Thema der Episode sein wird. Und wie wir ja auch schon aus anderen Episoden mit euch kennen, ist es alles immer so ein bisschen tricky, das zu kommunizieren, weil es einfach um Sicherheit geht. Aber ich hoffe, wir bekommen trotzdem einen guten Einblick von dir.
Ich glaube, du hast genau den Richtigen für diese Frage heute eingeladen.
Und bevor wir ins Interview starten, möchte ich dich als Person ein bisschen näher kennenlernen über unsere Rubrik zum Kennenlernen, die Fantastischen Vier. Good Old Memories, was wolltest du als Kind werden?
Ja, ganz, ganz schwierige Frage. Ich hatte tatsächlich, bis ich 19 war, überhaupt keinen Plan, was ich werden will. Also es gab da keinen Feuerwehrmann, gar nichts. Da war irgendwie keine Vorstellung da.
Bestärkt Studierende. Ja, auch da drin, noch nicht von vornherein wissen zu müssen, wo es hingehen soll. Talentshow, was ist dein größtes Talent?
Tatsächlich Probleme lösen, Troubleshooting. Das heißt, irgendwas kommt auf dich zu und du musst es einfach lösen, egal was du gerade für Möglichkeiten und Mittel hast. Und das hat sich immer mehr bewährt in meinem Leben, dass das gut klappt und dass man das einfach machen muss. Einfach machen.
Mhm. Das ist eine Superpower auf jeden Fall. Out of office, womit verbringst du am liebsten deine Zeit außerhalb der Arbeit?
Jetzt wird es so fast ein bisschen langweilig, hipstermäßig. Ich gehe gerne schwimmen, Berg gehen, klettern und ich habe, wenn ich nicht so viel Zeit habe, meinen ganzen Balkon komplett zugepflastert und meine Terrasse mit Gemüse und baue Gemüse an, in jeglicher Form und Fassung.
Das gefällt mir sehr gut und klingt sehr gesund. Und lass uns noch einen Blick in die Glaskugel werfen. Welcher Trend wird in deinem Beruf in Zukunft relevant sein?
Also absolute Adaptierbarkeit. Also das heißt, dass ich flexibel bin, dass ich lernfähig selber bin und auch offen für neue Technologien. Wenn man das einfach sieht, was zum Beispiel KI, vielleicht reden wir da später auch noch drüber, jetzt schon anrichtet, nach anderthalb Jahren der sozusagen freien Marktverfügbarkeit für alle, dann kann man sich darauf vorstellen, was so in 10 Jahren oder in 15 Jahren passieren wird, wenn da neue Technologien kommen. Da muss man einfach sozusagen bereit sein, auch sich zu verändern und halt auch einfach flexibel im Kopf bleiben. Aber ich glaube, das kriegen die Studenten ganz gut hin von heutzutage.
Ja, ich hoffe es. Sehr gut, ein sehr guter erster Ratschlag. Vielen Dank. Und jetzt habe ich ganz viele Fragen für dich vorbereitet. Zunächst hätte ich gern mal einen kurzen Überblick über deinen beruflichen Werdegang und wie bist du dann schließlich CISO der CITES geworden?
Hui, also ich habe tatsächlich ganz, ganz langweilig mal Rechtswissenschaften studiert, also Jura.
Ich wollte, mein erster Impuls war zu sagen, ist gar nicht so langweilig, aber gut, doch.
Es ist so. Und habe tatsächlich dann den Weg an die Uni selber gefunden, war dort dann wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Passau relativ lange. Mit einer kurzen Station an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder.
Und da habe ich auch studiert.
Ach cool, ja, ist wirklich ein ganz, ganz schöner Campus, ganz spannend
da.
Ja,
total, ich war da auch sehr gerne. Kulturwissenschaften, aber
die waren berühmt berüchtigt dort, auf jeden Fall.
Ja.
Und dann bin ich wieder zurück zu meiner Uni in Passau gegangen, habe nebenbei promoviert und hatte dann aber das Thema, dass ich mein Referendariat noch nicht gemacht hatte, nach 6, 7 Jahren Uni. Das musste ich dann nachholen, war dann ganz klassisch juristisch auf meinen verschiedenen Gerichtsstationen, Verwaltung und so weiter im Landgericht Traunstein in Bayern. Und tatsächlich während meinem Referendariat wurde ich auf einer größeren Veranstaltung mal angesprochen von einem IT-Berater von einem großen Beratungshaus in Deutschland. Das war ehemals diese Siemens IT. Die haben gefragt, ob ich nicht möglicherweise in den öffentlichen Sektor in die Beratung kommen möchte. Mhm. Das war dann aber nicht nur öffentlicher Sektor, sondern das ging dann auch um den vor allem Verteidigungs- und Sicherheitsbereich. Das haben wir dann einfach versucht. Das war so ein bisschen eine Hoffnung auf die Zukunft. Klappt das oder nicht? Ich meine, Jurist in einer IT-Beratung, interessante Frage, ob das klappt. Das hat dann aber erstaunlich gut geklappt. Ich habe mich da 3 Jahre sehr, sehr wohl gefühlt. Und dann gab es einfach eine neue Chance und jemand hatte tatsächlich ein bisschen was über meine Doktorarbeit und so weiter gelesen, die ich zu KI-Themen geschrieben hatte und völkerrechtlichen Fragen und hat dann gesagt, hier Mensch, willst du nicht zu uns wechseln? Wir haben einen Posten als Leiter für KI im Verteidigungsbereich. Und das war dann natürlich super spannend, weil ich dann einerseits das, was ich jetzt die letzten 3, 4 Jahre gemacht hatte, verbinden konnte mit dem, worüber ich geforscht hatte.
Ja.
Und darüber bin ich dann sozusagen zu einer anderen Beratung gekommen. Und dann kam eins zum anderen, nämlich ich habe immer bei diesen ganzen Projekten natürlich Informationssicherheitsthemen berücksichtigen müssen. Weil wenn man im Sicherheitsbereich tätig ist, spielt das einfach immer mit. Das ist sozusagen das A und O, das sowieso stimmen muss.
Mhm.
Das heißt also, die Absicherung von irgendwelchen Software, Applikationen, Plattformen, wie auch immer. Und ja, dann hat mich in dieser Phase bei diesem einen Arbeitgeber einer meiner Chefs angesprochen und hat gesagt, ja Mensch, möchtest du nicht aushelfen? Wir brauchen gerade ganz dringend jemanden, der bei der CITES beraten kann zu Informationssicherheit und zwar High Level. Und das habe ich dann natürlich sehr, sehr gerne gemacht, obwohl das eigentlich gar nicht dieses KI-Thema war. Also man merkt schon, man muss auch nicht unbedingt immer so direkt einen Plan haben, sondern vieles passiert auch wirklich einfach von selbst, wenn man so ein bisschen für seine Themen brennt.
Ja.
Dann kam ich zu CITES als Externer und nach einiger Zeit hat man mir dann gesagt, hier Mensch, es gibt hier die Stelle des CISOs gerade ausgeschrieben, das würde doch super passen, du bist doch super eingearbeitet, bewirb dich doch mal drauf.
Mhm.
Und dann wirf mal deinen Hut in den Ring, vielleicht klappt es ja. Ja, es war ein ziemlich anspruchsvolles Bewerbungsverfahren, muss ich tatsächlich sagen. War richtig gut aber auch. Mhm. Und dann bin ich genommen worden. Und Oktober 2023, zack, bin ich hier und bin auf einmal der CISO der CITES.
Okay. Ich nehme wahr, dass du in deiner Karriereentwicklung auch super flexibel bist und wie du schon sagst, da einfach deinen Interessen nachgehst. Welche Fähigkeiten und Qualifikationen hältst du denn darüber hinaus für essentiell, um im Bereich der Informationssicherheit erfolgreich zu sein?
Ich glaube, man braucht ein sehr gutes, also man braucht ein analytisches Denken. Sehr gut muss nicht sein, das bildet sich aus, ja, aber man muss schon strukturiert vorgehen, analytisch sein. Man braucht auf jeden Fall natürlich Grundkenntnisse in der IT und muss ein Gefühl dafür haben, auch was ist eine Architektur, was sind Datenflüsse, was sind Datenmodelle, was für Formate habe ich und vielleicht auch was für Methoden habe ich. Ich muss aber auch sagen, gerade auch wenn ich mal abends ein bisschen Zeit habe, es gibt irre tolle Podcasts, irre tolle YouTube-Dokumentationen und so weiter, die in kurzer Zeit einem ein ganz gutes, solides Grundwissen in Informationssicherheit geben können. Das heißt, man kann sich da schon hinarbeiten und dann muss man natürlich schauen. Es gibt einschlägige Zertifikationen, die immer mal wieder gefordert werden. Die kann man aber auch abschließen, wenn man nicht an der Uni ist oder nicht in einem Job. Also die kann jeder machen, wenn er bereit ist, ein bisschen Geld zu zahlen. Das ist auf jeden Fall schon notwendig, dass man da in diese Bereiche auch tiefer einsteigt. Auch, und das will ich auch gleich mal so als weiteren Tipp mitgeben, das BSI hat tatsächlich so einen Lehrgang, auch kostenlos. Der ist ein bisschen altbacken, aber inhaltlich stimmt der völlig. Ja, weil man klickt sich da halt durch ein paar Websites durch sozusagen, aber trotzdem der Inhalt stimmt und ist weiterhin gültig. Und die haben einen Lehrgang für IT-Sicherheit, für Informationssicherheit.
Mhm.
Online, kostenlos. Kann man einfach suchen, googeln und den findet man. Ja.
Okay, super stark. Ich hoffe, unsere HörerInnen haben mitgeschrieben bei diesen wirklich sehr praktischen Ratschlägen und Quellen. Jetzt möchte ich es mir gerne etwas praktischer vorstellen. Kannst du mir einen Einblick in deine Arbeit geben, vielleicht anhand eines konkreten Projektes? Ich weiß, es ist nicht so leicht, weil es hohe Sicherheitsstufe, aber vielleicht gelingt es uns ja.
Ja, gut. Letztlich ist es so, mein Aufgabenfeld betrifft ja einfach, dass wir gewisse Standards einhalten müssen. Das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und diese Standards, also unter anderem BSI, IT-Grundschutz, aber auch gesetzliche Normen, wie zum Beispiel die VSA, also die Verschlusssachenanweisung. Diese Standards stellen bestimmte Regeln einfach auf wie man vorzugehen hat. Und zwar vorzugehen hat wann? Naja, wenn ich Informationstechnologie einsetzen möchte, wenn ich IT einsetzen möchte. Das heißt also, ganz blöd gesagt, die Pressestelle möchte ein neues Tool einführen, mit dem sie irgendwelche Daten verarbeiten. Mhm. Und optimalerweise sprechen die dann im Vorfeld mit mir. Das funktioniert auch ganz gut, ne? Und sagen, ja, stellen uns hier vor, wir möchten ein Tool einsetzen und da möchten wir zum Beispiel unsere Webseite besonders designen und auch noch eine Plattform machen, damit wir unsere Pressemitteilungen besonders teilen können mit wem auch immer. Letztlich wird dann ein Termin mit mir oder mit einem meiner Mitarbeiter vereinbart und wir schauen uns das Ganze genau an und sagen dann, naja, welche Technologie willst du einsetzen? Hast du vom Hersteller Informationen? Wie funktioniert das? Und vor allem, und das ist immer so ein bisschen, also ich finde, das ist auch ein sehr kommunikatives Element, die Frage, was wollten ihr genau damit machen? Was für Informationen, und das ist so diese entscheidende Ausgangsfrage, was für Informationen wollt ihr denn mit wem wie transportieren? Und das Wie muss jetzt nicht unbedingt die Pressestelle beantworten, sondern gegebenenfalls beantwortet es dann der Hersteller oder die IT-Betriebsabteilung. Aber letztlich ist es dann einfach so, ich brauche erstmal Grundinformationen, wie das Ganze strukturiert sein soll, eben ein Datenmodell, einen Datenfluss, wo soll das installiert werden, soll das einfach auf einem einzelnen Rechner installiert werden, soll das in der Umgebung sein, soll das in der sicheren Umgebung sein. Genau, und davon abhängig beraten wir zu den Anforderungen, suchen wir die Anforderungen raus, modellieren das Ganze und schauen uns an, was müssen wir denn für dieses konkrete Szenario machen und einhalten an Sicherheitsbestimmungen. Und dann gehen wir das sozusagen Stück für Stück durch. Hin und wieder halten wir dann nochmal Rücksprache mit der Pressestelle, mit den Auftraggebern und arbeiten uns dort ein. Und das Tool wird dann beschafft, wird dann ausgebracht und dann schauen wir halt, dass entsprechend diese Anforderungen eingehalten werden. Das kann zum Beispiel sein, dass wir sagen, bestimmte Sachen der Pressestelle, die jetzt für interne Pressesachen sind, die für unsere Aufsichtsbehörde gedacht ist, fürs Innenministerium oder so, werden halt dann besonders verschlüsselt zum Beispiel. Ja, das kann so eine Anforderung sein. Das heißt, dass dann nicht jeder drauf zugreifen kann. Oder wenn da irgendwelche Zugänge sein sollen von diesem Tool auf andere Datenbanken, dann müssen wir gegebenenfalls diese Zugänge absichern oder den Tunnel, wenn man so will, absichern und schlagen dann halt irgendwelche VPN-Lösungen vor. Oder es kann auch sein, dass sie irgendeine Datenplattform brauchen, wo sie Daten dann ja bereitstellen und abgeben wollen und wir dann diese Datenplattform uns näher anschauen müssen oder das ein Teil davon ist. Long story short, auf jeden Fall werden dann diese ganzen Maßnahmen, diese Anforderungen umgesetzt, soweit es möglich ist. Und dann kann es natürlich immer sein, weil es die Situation nicht hergibt, weil es die Infrastruktur nicht hergibt, weil es die IT nicht hergibt, dass bestimmte unserer Sicherheitsanforderungen nicht umgesetzt werden können oder nur teilweise. Und das geht dann ganz klassisch in so eine Risikoanalyse. Ja. Das ist übrigens auch so eine Fähigkeit, ne, die man, glaube ich, immer brauchen kann im zivilen Berufsleben und auch bei Sicherheitsbehörden. Das ist so die Fähigkeit zu Risikoanalysen, Risikomodellierung, Risikoabwägung, auch so eine gewisse Einschätzung und das sozusagen strukturiert zu machen. Und das letztlich machen wir dann auch, indem wir anschauen, naja, okay, wenn wir jetzt diese eine Anforderung nicht umsetzen, was passiert denn dann? Ja, da sind die Daten zum Beispiel, liegen die offen rum. Dann sage ich, naja gut, können wir diese Daten, die offen rumliegen, weil ich sie gerade nicht verschlüsseln kann, warum auch immer, können wir die nicht auf eine sichere Plattform packen oder können wir nicht eine Löschfrist ansetzen, dass das nicht so lange ist. Weiter um das Risiko, das dann im Hintergrund steht, nämlich die Informationen, die nicht jeder sehen soll, könnten offen herumliegen oder könnten von jemandem kompromittiert werden, verbreitet werden, wie auch immer, damit die sozusagen nicht mehr so leicht erreichbar sind. Ja, können wir bestimmte andere Mitigationsmaßnahmen zum Beispiel treffen. Und dann am Ende stehen wir halt dann vor der Entscheidung, haben wir noch große Risiken oder nicht? Wenn wir die Risiken für vertretbar halten, dann wird das Ganze freigegeben und dann kriegt sozusagen die Pressestelle den grünen Daumen hin und sagt, so, das Tool ist jetzt installiert und wir geben das für euch frei, ihr könnt's verwenden. Und letztlich, das läuft natürlich alles parallel zu der ganzen Beschaffung, zu der ganzen Installation, Betriebsfragen und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen eigentlich ein Ping-Pong-Spiel, das die ganze Zeit während so einem Projekt läuft. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel.
Vielen Dank für diesen sehr guten Überblick. Ich konnte mir das ganz bildhaft vorstellen. Kannst du dich noch zurückversetzen an den Beginn deiner Karriere, an vielleicht ein erstes wichtiges Projekt, ja, Herausforderungen, denen du gegenübergestanden hast? Wie hast du die gelöst? Was hast du daraus gelernt?
Also ich hatte tatsächlich ein relativ komplexes Projekt, weil der Kunde, das war jetzt in der zivilen Welt tatsächlich, und der Kunde, also es war eine größere internationale Organisation und der wusste gar nicht, was er von uns zu erwarten hatte in dem Bereich, sondern der hatte einen Auftrag und hat gesagt, hier, löst mir das mal. Und tatsächlich dann damit umzugehen, einerseits etwas sicher zu designen, wenn man so will, und gleichzeitig auch eine gewisse Greenfield-Recherche zu machen. Das heißt, es gab in dem Bereich auch einfach noch keine Empirie, noch keine Erfahrungswerte, gar nichts. Mhm. Und dann sozusagen mit noch nicht konkreten Erwartungen, die ja auch noch gar nicht da sein konnten, weil ja noch gar nicht bekannt war, wie das Ganze aussieht, wie das Ganze werden soll, dann umzugehen. Das ist tatsächlich etwas, was ich als ganz, ganz große Herausforderung empfand, weil man sozusagen, man hat keine Leitplanken richtig, an denen man sich halten kann. Das Einzige ist so, man hat ein Systemverständnis, man hat seine Regeln, aber die muss man ja auf irgendwas anwenden. Und wenn der Anwendungsbereich nicht konkret ist, dann ist das schwierig. Also ich weiß, das klingt jetzt alles sehr, sehr abstrakt, aber das kommt ganz oft vor, stelle ich fest in der IT, dass man auch ein bisschen unkonkrete Anforderungen hat. Und damit dann umzugehen zu lernen, das war für mich auch so eine ganz wichtige Lektion, die ich da gelernt habe. Nämlich, dass man dann tatsächlich mit dem, was man hat, mal hingeht und einfach Annahmen formuliert und sich einfach sozusagen, da muss man sich trauen. Und einfach mal sagen, ich traue mich jetzt mal zu sagen, wir machen das jetzt mal so. Mhm. Und modelliert es dann, designt es dann entsprechend und wirft es dann dem Kunden sozusagen hin und sagt, hier, jetzt reden wir mal drüber, was hältst du davon? Und ich kann euch eins sagen, das erste Meeting, als wir es gemacht haben, da hat uns der Kunde richtig links und rechts abgewatscht, wie man schon so schön sagt. Also das war überhaupt nicht das, was er wollte. Es war schon so, dass ein paar Punkte valide waren, die angesprochen wurden. Dann hat er gesagt, jetzt macht mal bitte weiter. Also der hat uns ja nicht vom Hof gescheucht, sondern hat gesagt, jetzt macht mal weiter und gib mir aber jetzt in einer relativ engen Deadline einen zweiten Wurf und sozusagen nochmal auf Null. Die Kritik, die da geäußert wurde, war zum Glück vom Kunden so konstruktiv, dass wir damit sehr gut arbeiten konnten und dann eben unsere Annahme einfach umstellen konnten und dann genau die Annahme treffen konnten. Und tatsächlich beim zweiten Meeting war es dann, bei der zweiten Vorstellung letztlich, war es dann tatsächlich so, dass wir einen Volltreffer gelandet haben, dass der gesagt hat, ja genau, und so genau kann das auch funktionieren. Das heißt also, es ist dieses iterative Vorgehen vielleicht auch, ist auch so eine Sache, die da sehr geholfen hat. Aber es ist halt manchmal so, manchmal muss man da ins kalte Wasser springen, muss, glaube ich, auch das dicke Fell haben, dass man das auch dann, also einerseits mal wirklich sich zu trauen, weil das war wirklich bei uns so, trauen wir uns da einfach, denen jetzt mal was vorzuschlagen, wo wir gar nicht wissen, ob die das haben wollen und dann auch wirklich abgewatscht werden, da muss man einfach dann drüber stehen und dann einfach weitermachen und sagen, okay, das nehme ich an, ich nehme das als konstruktive Sache und was hat sie denn gestört? Was war denn das, wo sie sagen, das geht überhaupt nicht? Und diese Sachen zu berücksichtigen und dann in eine Lösung einzuarbeiten. Das war dann der Schlüssel irgendwie zum Sieg, wenn man so will.
Ja, eine sehr gute Erfolgsstory, die ja auf jeden Fall irgendwie Mut und Selbstbewusstsein verlangt hat, euch abverlangt hat und dann ja zum Erfolg geführt hat. Voll cool. Was unterscheidet denn die CITES von anderen Organisationen in der Branche?
Ich sage jetzt mal ganz frech, Branche, es sind ja jetzt mal Bundesbehörden, würde ich sagen. Ministerien sage ich nicht, weil das ist ja viel zu weit oben, sondern ich sage jetzt wirklich andere Bundesbehörden. Mhm. Ich würde mal sagen, die CITES hat ein wahnsinniges Glück, dass sie sozusagen auf dem Greenfield entstanden ist und auch solche Freiheitsgrade sich nicht nur herausgenommen hat, sondern sie sich bewahrt hat. Und das ist also so ein ganz klassischer Unterschied. Das ist dieses klassisch bürokratische Verwaltungsdenken. Das existiert hier nur, soweit es formell notwendig ist. Aber das besteht bei der CITES nicht aus reinem Formalismus, wie man so schön sagt. Also weil es so schön ist, dass wir es so machen und wir haben es immer so gemacht. Yeah. Wir machen es auch weiterhin so. Sondern es ist bei der CITES einfach so, man überlegt sich wirklich gezielt, wie können wir es anders machen? Wie können wir es besser machen? Wie können wir es leichter machen auch? Und wie können wir vor allem unsere Leute, unsere Mitarbeiter so weit wie möglich frei halten von diesem klassischen Behördentum, damit sie wirklich ganz frei ihre Arbeit machen können. Mhm. Und das ist also auch tatsächlich etwas, was ich selber auch merke in meiner Tätigkeit, dass diese Freiheitsgrade einfach sehr, sehr toll sind. Abgesehen von den ganzen anderen Sachen, die CITES auf ihrer Homepage alle bewirbt, die auch alle stimmen mit Homeoffice-Möglichkeiten und so weiter und so fort. Also das muss ich wirklich sagen, also das ist etwas, was wirklich die CITES massiv unterscheidet und es auch sehr angenehm macht. Und vielleicht auch noch, ich glaube im Kopf zu haben, dass wir ein Durchschnittsalter von 37 oder 38 Jahren haben bei unseren Mitarbeitern, was für eine Behörde schon ganz gut ist.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall.
Und sehr viele verrückte Leute, also das finde ich super, gefällt mir gut.
Sehr viele individuelle Leute, vielleicht individuell. Nennen wir das so.
Ja? Also verrückt darf man nicht negativ sehen, sondern so ein bisschen crazy, positiv besetzt.
Okay. Neben den technischen Fähigkeiten, die du uns ja schon vermittelt hast, welche Soft Skills sind denn deiner Meinung nach wichtig, um bei euch erfolgreich zu sein?
Ich glaube, ganz viel reden. Also ganz viel, also kommunikative Fähigkeiten ist ganz wichtig und auch ganz viel, sich auf den anderen einzulassen. Und tatsächlich, das ist auch noch so ein bisschen etwas, was die CITES auch ausmacht, so ein bisschen diesen Think Tank Gedanken, diesen Startup Gedanken, weil das ist so beides. Die CITES ist einerseits so ein Think Tank, auf der anderen Seite auch so ein Startup, dass man auch die Ideen der anderen sozusagen erstmal sich anhört und sagt, okay, das klingt völlig abgefahren. Meinst du, wir schaffen das? Mhm. Und dann aber auch wirklich hingeht und sagt, ja, okay, wir versuchen es jetzt mal. Was müssen wir dafür tun? Mhm. Ja, das macht unheimlich viel Spaß. Mhm. Und das ist aber auch so eine Fähigkeit, die brauchst du auch. Also, dass du da mitmachst. Technische Fähigkeiten. Natürlich brauchst du eine Affinität für IT. Aber ich sag's jetzt mal gleich so. Das kann auch einfach die Affinität sein oder vielleicht sollte es auch die Affinität sein, an Workarounds zu arbeiten. Also eben nicht immer, ich mache das jetzt nach Lehrbuch, Schritt 1, 2, 3, 4, 5, sondern einfach sagen, mal schauen, ob es nicht anders geht. Das ist, glaube ich, auch so eine technische Fähigkeit, dieses Um-die-Ecke-Denken und Out-of-the-Box-Denken. Das ist, glaube ich, in der CITES hochwillkommen, sage ich jetzt mal so, als technische Fähigkeit oder als allgemeine Fähigkeit. Ne? Aber natürlich, es hat mit IT zu tun, deswegen muss es die technische Fähigkeit out-of-the-box zu arbeiten sein.
Du hast ganz am Beginn unseres Gesprächs schon ein bisschen angeteased, neue Technologien, die bei euch wichtig sind. Wie beeinflussen die denn, also neue Technologien, künstliche Intelligenz und Blockchain, eure Arbeit? Und jetzt dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Blick in die Glaskugel.
Also natürlich beeinflussen die unsere Arbeit. Ich habe vor ein paar Monaten auch nur so einen kleinen Mini-Artikel auch mal dazu geschrieben. Alleine, was KI sowohl an Möglichkeiten, Chancen und Risiken in sich birgt. Also es gibt ja sowieso nicht die eine KI, sondern es gibt 1000 verschiedene funktionale Anwendungen und so weiter und so fort. Aber alleine, wenn man sagt, Anwendungen, die KI einsetzen, sind allein schon auf 3 Ebenen relevant, weil man einerseits sagt, sie haben eine offensive Komponente, das heißt, sie können zu Angriffen eingesetzt werden. Sie haben eine defensive Komponente, ich kann sie zur Verteidigung einsetzen. Mhm. Und sie haben darüber hinaus noch eine defensive Komponente auf der indirekten Ebene, nämlich ich muss mir überlegen, was mache ich, wenn ich als Verteidiger, wenn ich mit einem KI-Angriff ausgesetzt werde, wie kann ich mich möglichst gut dagegen zur Wehr setzen? Sozusagen ganz anderes Thema als jetzt CITES. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel so Objekterkennungssachen anschaue, dann gibt es natürlich Möglichkeiten, wie man eine KI täuschen kann. Das ist bloß nichts, was wir uns als Menschen so normal vorstellen, sondern das erinnert uns, wenn ich so eine Objekterkennungs-KI täuschen will, eher an so ein Mandala. Ja, also an so diese Dinger, die man als Kinder ausgemalt hat oder in der Schule, ja, mit ganz vielen bunten Farben. Mhm. Und sowas nimmt man dann her, um so eine Objekterkennung zu täuschen und dem vorzuspiegeln, dass es halt eine Katze ist und kein Auto. Mhm. Ja. Und das muss man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Das ist also etwas, was komplett anders ist, als womit wir eigentlich so als Mensch normalerweise umgehen können. Und wenn man jetzt daran denkt, wie reagiert die CITES darauf? Ja, natürlich müssen wir uns bestimmte Sachen anschauen. Das ist ja auch ein bisschen mit unser Auftrag als Informationstechnologie-Provider, sage ich jetzt mal so, oder Forscher, dass wir uns diese Sachen ansehen und schauen, was sind da für wesentliche Erkenntnisse draus zu ziehen? Was sind mögliche Schwächen? Was sind mögliche Stärken davon? Wie können wir damit umgehen? Was können wir auch tun? Was können wir auch in unserem Beratungsauftrag tun, damit die anderen Bundesbehörden oder auch die Ministerien damit halt gut umgehen können? Also von daher, das beeinflusst uns schon sehr. Und ich sag mal ganz so, bei uns beeinflusst es dahingehend, dass das einfach ganz klar mit in unserem Auftrag steht. Also das steht mit in unserem Auftrag, das gehört mit zu unserer DNA. Aha. Und tatsächlich, man wird überrascht sein, wenn man mal mit dem einen oder anderen bei uns auf dem Gang redet, wie lange die sich eigentlich schon mit manchen Sachen auseinandersetzen. Ja. Also tatsächlich ist es so, das sollte uns nicht überraschen, weil wir uns eigentlich schon von vornherein damit beschäftigen müssten. Und so ist es tatsächlich auch.
Ja.
Also es gehört voll zu unserer DNA dazu. Mhm. Und ganz ehrlich, das gehört ein bisschen mit auch zu diesem Out-of-the-Box-Thinking dazu. Einfach mal was ausprobieren. Mhm. Einfach mal trauen und schauen, wohin das führt. Und das ist, glaube ich, irgendwie, es macht es auch gleichzeitig so schön. Also das ist jetzt quasi, wenn du so willst, die Frage bindet eigentlich alle Fragen so miteinander zusammen. Ja, und das am besten noch in Absprache mit mir, wenn man dann go live will. Und das entsprechend abgesichert. Und auch wir müssen, also ich sage jetzt mal nochmal aufs Kleine, auf mich, auf meinen CISO-Informationssicherheitsbereich bezogen. Auch wir müssen uns darauf einstellen, weil wir natürlich auch schauen müssen, jetzt wenn wir irgendwelche solchen Technologien haben und die auch unseren Kunden oder unseren Bedarfsträgern halt vorschlagen wollen, dann müssen wir natürlich uns auch darum kümmern, wie wir die speziell absichern können. Und da funktioniert nicht der Standardweg, sondern da musst du auch nochmal komplett umdenken und sagen, was sind denn alles diese Anforderungen? Was müssen wir da aufstellen? Und da gibt's tatsächlich auch noch kaum Empirie, kaum Richtlinien, gar nichts, weil es einfach alles so neu ist und sich auch konstant wandelt. Aber wie gesagt, deswegen Adaptierfähigkeit ist irgendwie das A und O. Aber wem sage ich das? Die Studenten lernen das ja jeden Moment selber, wenn sie anfangen dürfen, ihre Bachelor- und Masterarbeiten mit KI zu schreiben. Oder auch Lernmethoden irgendwie sich ändern oder umstellen. Ja, also das ist einfach, glaube ich, ein Zeichen unserer Zeit.
Ich würde super gerne mal Mäuschen spielen auf euren Fluren, wo dann eben diese innovativen Gedanken kommen von den verrückten oder kreativen Köpfen. Ich habe von dir jetzt gerade gelernt, dass das einfach ein sehr tolles Arbeitsumfeld ist. Vielen Dank für diesen Einblick. Und du musst mir dann im Anschluss auch noch den Link schicken zu dem Artikel, den du gerade angesprochen hast. Den packe ich dann wiederum in die Shownotes. Ich glaube, das interessiert unsere HörerInnen sehr.
Das war in der Zeitung. Also es war nicht hinter einer Paywall, aber das war so eine Zeitschrift. Ich muss mal schauen, ob ich den finde.
Tassilo, vielen Dank für diesen wunderbaren Einblick in deine Arbeit bei der CITES. Ja, eine ganz spannende Perspektive. Ich hätte noch ewig mit dir weitersprechen können, aber jetzt müssen wir leider unser Gespräch beenden. Also vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Ich sage auch danke. Ganz vielen Dank für die Zeit. Hat Spaß gemacht.
Liebe HörerInnen, wir packen euch, wie gesagt, alle Informationen in die Shownotes. Solltet ihr noch Fragen haben, ist unsere E-Mail-Adresse für euch da, podcast@studydrive.net. Empfiehlt diesen Podcast gerne weiter, bewertet ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.